ARD Sounds.
Москалі в Западі, а ми ні. Москалі в Западі, а ми ні.
Die Russen sind begeistert, wir aber nicht. In Kiew sind die Menschen für den entlassenen Verteidigungsminister Fedorow auf die Straße gegangen.
Die USA haben seit dem Wiederaufflammen des Konflikts ihre schwersten Angriffe auf den Iran geflogen und einen Tanker angegriffen.
In Israel spitzt sich vor Ende der Legislatur der Konflikt zwischen Netanjahus radikaler Regierung und dem Rechtsstaat zu.
Konfliktforscher haben das vergangene Jahr analysiert. Friedlicher ist es auf der Welt nicht geworden. Hallo, ich bin Christoph Tietz aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 16. Juli um 16 Uhr. In der Ukraine baut Präsident Selenskyj gerade sein Kabinett um. Mal wieder, muss man ja sagen. Und das nicht nur ein bisschen, ne?
Ja, Regierungschefin Julia Sviridenko musste gehen. Vom Parlament bestätigt ist, dass der bisherige Gasmanager der staatlichen Naftogaz, Serhii Kuretsky, neuer Ministerpräsident ist.
Aber deswegen gibt es ja nicht die Proteste, die wir am Anfang gehört haben.
Nein, so richtig sauer sind die Leute wegen Mykhailo Fedorow. Der ist erst vor einem halben Jahr Verteidigungsminister geworden. Ein vergleichsweise junger Politiker, der sich vorher schon als Digitalminister der Ukraine hervorgetan hat.
Christoph, warum ist Fedorow denn so beliebt bei den Leuten?
Analysten sagen, gerade die Jugend in der Ukraine sieht in Fedorow einen neuen Politikertyp. Pragmatisch, auf Reformen aus, sehr technikaffin finden sie ihn und bislang nicht unter Korruptionsverdacht. Und entsprechend waren heute am Morgen die Reaktionen in Kiew, berichtet aus der ukrainischen Hauptstadt Stefan Lack.
Schon am frühen Vormittag sind in der Kiewer Innenstadt vor allem junge Menschen unterwegs, die sich offenbar kurzfristig entschlossen haben, an der Demonstration gegen die Absetzung von Verteidigungsminister Fedorow teilzunehmen. Auf Parkbänken und vor Metrostationen werden noch schnell Parolen auf Pappschilder geschrieben. Ich fühle mich verarscht. Fedorow muss zurückkommen oder Never change a winning team ist darauf zu lesen. Auch Yevhen und Oksana arbeiten noch an ihren Plakaten. Sie wollen auf den Punkt bringen, wofür Fedorow ihrer Meinung nach steht. Ich schreibe, Kriege werden durch Wissenschaft und Technik gewonnen. Und ich für Roboter und Innovationen, für Fedorow. Fedorow ist unser Verteidigungsminister, skandieren die schätzungsweise 2000 Demonstrierenden, die sich auf einem Platz unweit des Maidan versammelt haben. Die Entscheidung von Präsident Selenskyj, Fedorow abzusetzen, stößt bei den meisten hier auf Unverständnis. Schließlich habe der Minister in den wenigen Monaten seiner Amtszeit bereits viel bewegt, meint Wladyslaw, Student am Polytechnischen Institut in Kiew. Es gibt viel mehr Offenheit und Transparenz im Verteidigungsministerium. Wir beobachten eine technologische Weiterentwicklung. Auch, dass die Versorgungswege der Russen zur Krim abgeschnitten werden, ist bemerkenswert. Ich finde den Wechsel, der jetzt stattfindet, sehr ungewöhnlich. Schnell wird deutlich, weshalb viele heute gekommen sind. Sie schreiben Fedorow einen entscheidenden Anteil an den jüngsten Erfolgen der ukrainischen Drohnenstrategie zu. In ihren Augen haben Angriffe auf Raffinerien und andere Ziele Russland empfindlich getroffen. Gleichzeitig, so die Hoffnung, rettet der technologische Fortschritt ukrainischen Soldaten an der Front das Leben. Olha, die in einem Vorort von Kiew lebt, hebt vor allem einen anderen Aspekt hervor. Sie schätzt an Fedorow, dass er gegen Korruption im Verteidigungsapparat vorgehen wollte. Besonders ist es sein Verdienst, dass Ausschreibungen und Beschaffungen transparenter gemacht wurden. Das finde ich gut, weil das Unterschlagung schwerer macht und letztlich die Armee stärkt. Unsere Jungs werden am Ende dadurch mehr bekommen. Viele Menschen, die heute demonstrieren, stehen grundsätzlich weiterhin hinter Präsident Selenskyj. Umso größer ist ihre Enttäuschung über die überraschende Absetzung des populären Ministers. Das vergessen wir nicht, steht auf einem Plakat. Andere vermuten hinter der Entscheidung den Einfluss des ukrainischen Oberbefehlshabers Sirski. In den Augen vieler Demonstrierender steht er für eine eher sowjetisch geprägte Militärführung. Zudem hatte er Fedorow zuletzt öffentlich kritisiert. Immer wieder ertönen deshalb auch Rufe gegen den Generalstabschef und eine Armee im Sowjetstil. Ob die Proteste Präsident Selenskyj noch einmal zum Umdenken bewegen, ist offen. Für die Gegner der Absetzung gibt es zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer. Die Abstimmung in der Rada, dem ukrainischen Parlament, über Fedorows designierten Nachfolger Klimenko wurde vorerst verschoben. Angeblich habe dieser den Posten abgelehnt. Die Fraktionen im Parlament wollen noch einmal beraten, wie es nun weitergeht.
Klingt bei Stefan Laak so, als sei das noch nicht endgültig, oder?
Möglich. Selenskis Partei hat jedenfalls eine Krisensitzung einberufen, um die Causa Fedorow zu besprechen.
Dann wirken die Proteste ja wohl.
Es scheint so. Und was Fedorow jedenfalls abgelehnt hat, er will nicht als Berater in Selenskis Team wechseln, also in den Präsidentenpalast.
Dann lass uns mal zu unserem anderen großen Krisenherd am Persischen Golf kommen. Da ist die Situation und das Personal aber unverändert, oder?
Ja, wir haben es weiter zu tun mit US-Präsident Donald Trump und auf iranischer Seite unter anderem mit Chefverhandler und Parlamentspräsident Ghalibaf.
Eine Frage, die in den internationalen Medien aufgeworfen wird, heißt ja, hat Donald Trump für den Iran einen Plan C?
Das ist eine gute und berechtigte Frage, denn A, die Straße von Hormus mit Gewalt wieder zu öffnen, oder B, am Verhandlungstisch, das hat ja beides nicht geklappt. Aber es sieht nicht so aus. Im Moment verfolgt Trump gerade wieder Marschroute A, die schon einmal nicht funktioniert hat. Bomben auf den Iran und dann weitere Bomben auf den Iran.
Wie ist denn die Lage gerade?
Die aktuelle Lage am Mittag war heute, das US-Militär hat seine Angriffe auf den Iran weiter ausgeweitet. Das Regionalkommando spricht von 3 Angriffswellen innerhalb von 24 Stunden. Ziel sei es gewesen, iranische Stellungen auszuschalten, die die Schifffahrt in der Straße von Hormus bedrohen.
Und was ist mit der Blockade iranischer Schiffe und Häfen, die die USA wieder einsetzen wollten?
Die setzt Trumps Militär mit den gleichen Mitteln durch, wie es die Iraner machen. Nadelstiche, die dann alle anderen Schiffe am Weiterfahren hindern bzw. sie abschrecken sollen. Dazu haben US-Kampfflugzeuge einen unbeladenen Öltanker beschossen, der versucht haben soll, die Blockade gegen iranische Häfen zu durchbrechen.
Und was machen die Iraner?
Teheran, und das kennen wir schon, hat mit Attacken auf US-Stützpunkte in der Region geantwortet und damit die Golfstaaten noch tiefer in den Konflikt hineingezogen. Unser Korrespondent Moritz Behrendt ist in Katar und er beschreibt hier, was das Wiederaufflammen des Konflikts am Persischen Golf für die Anrainerstaaten und für die Schifffahrt momentan bedeutet.
Es gibt die Ungewissheit, wann folgt der nächste Angriff. Der wichtigste Wirtschaftsweg, die Straße von Hormus, ist mal ein bisschen offen, dann wieder komplett geschlossen. Und die Staaten reagieren selbst nicht. Sie sagen immer noch, die arabischen Golfstaaten sagen immer noch, wir sind nicht aktiv Teil des Krieges, aber sie behalten es sich vor, gegenüber dem Iran zu antworten. Die sind wirklich in einer relativ ohnmächtigen Situation, wissen weder, was sie von dem Iran noch von den USA letztlich erwarten können. Es gibt noch die Chance einer diplomatischen Lösung. Gleichzeitig stehen die Zeichen momentan eher auf Eskalation. Wenn man die Angriffe Irans auf arabische Golfstaaten in den letzten Tagen so anschaut, dann blieben die immer auf dem gleichen Niveau. Es wurden immer wieder Kuwait, Bahrain und auch Jordanien getroffen. Das war fast jeden Tag das gleiche Muster. Die Angriffe der Amerikaner erfolgen aber in immer höherer Frequenz. Und Donald Trump hat ja auch gedroht, stärker auch möglicherweise zivile Infrastruktur im Iran anzugreifen. Das zeigt auf eine Eskalation, aber ob es die Absicht ist, den Krieg wieder voll entflammen zu lassen oder ob dahinter eher die Idee steht, die Iraner an den Verhandlungstisch zurückzubringen, das ist nicht ganz klar.
Ganz zu Anfang, wir erinnern uns, war es ja Israel, das mit den USA in den Iran-Krieg gezogen ist.
Manche würden auch sagen, Netanyahu hat die USA und Trump in den Krieg reingezogen, oder?
Das wird nicht zu Unrecht behauptet. Aber Netanyahu hat gerade wieder ganz andere Sorgen. Dem Land gehen für die vielen Brandherde, also Besatzung aufrechterhalten in Syrien, im Libanon, im Westjordanland und im Gazastreifen, die Truppen aus. Also hat Netanyahu versucht, die ultraorthodoxen Juden im Land mit fürs Militär heranzuziehen. Dieser Konflikt ist jetzt eskaliert, was auch daran liegt, dass die Knesset, also das Parlament in Israel, im Herbst neu gewählt wird und die von Rechtsextremen getragene Regierung von Benjamin Netanyahu eilig noch umstrittene Gesetze verabschieden will. Was im Fall der Ultraorthodoxen und ihrer bisherigen Wehrdienstverweigerung daraus geworden ist, dazu Julio Segador aus Tel Aviv.
Es ist ein Paukenschlag, einer, der Israel in eine tiefe Verfassungskrise stürzt. Nur wenige Stunden, nachdem das israelische Parlament ein umstrittenes Schutzgesetz für ultraorthodoxe Wehrdienstverweigerer verabschiedet hatte, kassierte der oberste Gerichtshof die Regelung per einstweiliger Verfügung wieder ein. Das Gesetz sollte die Festnahme von Zehntausenden streng religiösen Männern, die sich der Einberufung entziehen, bis Ende November verbieten. Die obersten Richter machten der Regierung von Benjamin Netanyahu jedoch einen Strich durch die Rechnung. Das Gesetz verstoße eklatant gegen den Gleichheitsgrundsatz, weil es nur für streng religiöse Juden gelte, und es sei diskriminierend, da die Armee mitten im Dauerkonflikt unter massivem Personalmangel leide, so die Richter. Die Entscheidung stürzt Israel in eine Verfassungskrise. Der ultraorthodoxe Vorsitzende der Schass-Partei, Deri, warf dem obersten Gericht Aktionismus vor. Der ultraorthodoxe Ex-Minister Porush bezeichnete das Urteil gar als rechtswidrig. Premier Netanjahus Koalition kommt durch den Stopp des Gesetzes in eine schwierige Lage. Weil im Oktober Neuwahlen anstehen, wächst der Druck auf sein rechtsnationales Regierungsbündnis. Auf den Straßen drohen nun neue, heftige Proteste zwischen säkularen Israelis und der ultraorthodoxen Gemeinschaft.
Unser Machtfragen-Podcast behandelt ja meist die großen Krisen und Konflikte und Deutschland stellt sich mit großen Rüstungsaufträgen und dem neuen Wehrdienst gerade für mehr Verteidigung und mehr Rüstung auf.
Das stimmt und das hat auch die Zahl der Kriegsdienstverweigerer explodieren lassen, auf immerhin 5.300 im ersten Halbjahr. Ein Grund, laut dem zuständigen Bundesamt, die Leute machen sich große Sorgen wegen der explosiven weltpolitischen Lage.
Aber Christoph, mal naiv gefragt, ist die Welt denn wirklich so schlimm, wie sie sich manchmal anfühlt?
Berechtigte Frage und eine, mit der sich ja auch Friedens- und Konfliktforscher immer wieder beschäftigen. Das Heidelberg Institute for International Conflict Research, kurz HIIK, erhebt dazu Daten und die neueste Auswertung, die ist heute erschienen. Dazu sagt Rafael Uribe Neira aus dem Vorstand des HIIK Folgendes.
Aus unserer Sicht ist die Welt nicht friedlicher geworden. Ganz im Gegenteil, ist sie gewaltsamer geworden. Dies ist aus zwei Gründen. Erstens, wir haben festgestellt, dass im Jahr 2025 mehr Konflikte auf hoher Intensität stattgefunden haben. Das heißt, was wir intern bezeichnen als Kriege, unbeschränkte Kriege. Die Anzahl ist von 50 im Jahr 2024 auf 53 gestiegen. Und zweitens, wir haben auch festgestellt, es gibt mehr Länder im Jahr 2025, in denen es Kriege herrschen. Wir haben das Beispiel von Kambodscha und Thailand. Wir haben auch Afghanistan, in dem Iran, Jemen, aber auch in anderen Ecken der Welt, wie zum Beispiel Kolumbien und auch für die Region Europa, auch Russland.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Christoph Tietz aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank, Benjamin, und vielen Dank fürs Interesse und fürs Zuhören.